Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio vom Verein DAIKA e.V., Deutsch-Albanische Initiative Kinderaugen e.V. Elfriede Jos Kratsch und Dietrich Kratsch, hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Guten Tag.
Deutsch-Albanische Kinderinitiative Kinderaugen, worum geht's genau? Wir können uns das schon vorstellen, so grob, dass es um Medizin und um Augenheilkunde geht. Erklärt uns mal ein bisschen auf.
Ja, also es hängt mit meinem Beruf zusammen. Ich bin Orthoptistin und befasse mich hauptsächlich mit Untersuchungen von Kinderaugen bezüglich Brillenbedürftigkeit oder Augenstellung. Und das mache ich jetzt schon ewig lang in Tübingen und habe mir überlegt, ich will das woanders machen. Und genau dasselbe mache ich jetzt in Albanien.
Wie kam es dazu?
Eigentlich aus der Not heraus. Darf ich antworten?
Ja.
Weil es war eher meine Not. Also wir haben zwei Kinder, die sind dann zum Studium weg. Und das Haus ist groß und dieses verlassene Haus, das hat mich irgendwie genervt. Und auch so ein bisschen hat es mir wehgetan, dass man jetzt alles zu zweit machen muss. Und ich habe überlegt, was gibt's für mich in erster Linie, aber was gibt's auch, wo ich meine Kinder noch irgendwie mit dabei haben könnte. Und mein Mann natürlich auch. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie ein eigenes Ding machen. Und dann hat er gesagt, ja, da finde ich dir was. Und dann hat mein Mann gesagt, wir haben lange gesucht, was könnten wir machen? Oder ich habe auch mit Nepal, mit Afrika, mit verschiedenen Organisationen überlegt. Aber das ist schwierig in meinem Beruf, wirklich schwierig. Da geht es eher um operative Dinge. Und dann hat er beschlossen, er macht uns was, er gründet einen Verein und wir versuchen es in Albanien, weil dort wollte er schon immerhin mal, aber er war der Einzige in der Familie. So kam es.
Woher kommt die Vorliebe für Albanien?
Ja, es ist zunächst mal eine Vorliebe für ein Land mit schöner Landschaft, Gebirge und ein Land, was doch vielfach weiße Flecken für uns aufweist. Es war ja Jahrzehnte ziemlich abgeschlossen. Damals kam man nur mit irgendwelchen kommunistischen Organisationen oder Studentenorganisationen hin. Und erst so ab 1990 hat sich das Land etwas geöffnet. Wir waren schon in Gebirgen in Griechenland, in Kroatien, in den Abruzzen und da hat mich das gereizt und ich habe etwas recherchiert und gefunden, dass es von den Bedürfnissen her, von der Armut mit vielen Entwicklungsländern vergleichbar ist, Peru oder ähnliche, die so im Fokus von Hilfsorganisationen stehen. Und Albanien ist da ziemlich, ja, weißer Fleck auf dieser Karte. Und da habe ich gedacht, naja, ist reizvoll, mal zu schauen, ob man da was machen könnte.
Und dann hast du es deiner Frau vorgeschlagen und musstest viel Überzeugungsarbeit leisten?
Nee, sie ist auch etwas abenteuerlustig, also von daher war das kein Problem.
Ich finde es auch so einen schönen Satz irgendwie, ne? Dass wer sagt, mir war das Haus zu leer und, ja. Und also ich höre ganz oft, oh, bin ich froh, dass die Kinder weg sind und ja. Marcel Ruhe hat und ja, jetzt einmal ja. Schön ins Freibad und so, aber dass man wirklich sagt, mir ist das ja. Haus zu leer und ich, ja. Ich gehe jetzt wohin, wo ich einfach gar nichts kenne eigentlich, wo noch wirklich ja. Für mich auch alles neu ist, das ist zugleich so mutig und irgendwie so selbstlos, ne? Also höre ich.
Ja, aber es war schon wirklich auch ein bisschen aus der Not heraus, weil ich habe gedacht, ich muss aus meinem Kopf bekommen, dauernd zu denken, jetzt sind die Kinder weg und so, aber ich bin ja nach wie vor berufstätig. Trotzdem, es war mir zu wenig. Also da hat ein neuer Fokus her müssen und das haben wir doch irgendwie hingekriegt.
Und wie entsteht dann aus so einer Idee dann ein Verein oder ja, das konkrete Projekt?
Also die Idee umzusetzen, das war richtig schwierig, weil Er hat jeden Abend im Internet gesucht, was gibt's über Albanien und so. Aber in dem Bereich, da gab's eigentlich gar nichts. Medizinische Kontakte oder Auskünfte, was läuft dort, gibt's das überhaupt dort? Dann haben wir zunächst auch hart durch müssen. Ich habe eine Kollegin dann gefunden. Mit der ging es überhaupt nicht gut.
Wieso nicht?
Nein, die kam dann, der Dietrich hat die natürlich gleich eingeladen nach zu uns, nach Tübingen, die müsste uns kennenlernen. Die hat noch ihren Bruder mitgebracht.
Also eine Kollegin aus Albanien.
Ja, die einzige, die es gibt.
Ach, die einzige?
Sehr viel jünger als ich, so etwa im Alter meiner Tochter. Sie kam sehr schnell, der Bruder mitgebracht, mit einem One-Way-Ticket sozusagen. Dann kam es raus, sie will ihr Auto kaufen, mit dem Auto zurück. Aber da die Autos, der Albaner definiert sich ein bisschen übers Auto. Und wenn es ein BMW ist, ist es toll. Aber den hat man dann für so einen moderaten Preis nicht gefunden. Und dann war das Problem, wie kriegen wir die wieder los? meine Kinder haben dann ziemlich gleich gesagt, die haben sie erlebt, die beiden. Das ist nichts für dich, das ist nicht die richtige Frau.
Das ist so lustig, weil ihr beide so selbstlos und völlig unkommerziell so ein Projekt aufziehen wollt und die dann praktisch mit einer
anderen... Ja, es war damals dann auch noch so, ich hatte gerade einen Bandscheibenvorfall und war praktisch ganz flach gelegen und ich meine, sie wollten schon wieder zurück nach Albanien. Also das war nicht das Problem, aber sollte nicht zu viel kosten. Und wenn man dann so kurzfristig was will, die Flüge waren viel zu teuer. Sie hatten Onkel in Florenz gehabt, aber da war auch der Zug zu teuer. Schließlich haben wir sie dann nach Stuttgart gebracht, wo sie dann mit dem Fernbus nach Florenz ist. Und dort haben sie dann auch irgendeinen BMW gekauft und nach Albanien überführt. Aber die ganze Woche oder 10 Tage, wo sie hier war, war sie, glaube ich, kein einziges Mal mit dir in der Praxis.
Ich habe alles Mögliche,
Fachliches,
auch mit der Augenklinik,
das kann ja nicht wahr sein.
Termine vereinbart. Ja, das ist null Interesse. Ja,
aber warum das?
So ist das halt.
Aber das ist doch das Ziel gewesen.
Ja.
Und dann?
Sind wir nach Albanien, wurden mit dem BMW abgeholt. sie hat uns ihre Klinik, wie die das nennen. Die sind selbstständig, sie ist Kollegin von mir, auch Orthoptistin. Das ist auch sie hat in Italien studiert, das ist ein Studium in Italien. Sie hat mir dann auch gezeigt, wo sie arbeitet, aber das war alles nicht so mein Niveau und es war dann so, dass wir versuchten zurückzurudern bis zum Bruch.
Also ihr habt dann die Zusammenarbeit mit ihr gekappt, weil ihr andere Ziele
besitzt. Wir mussten was anderes versuchen.
Also sie war eigentlich nicht an unserem Ziel interessiert, für die Ärmeren eine Versorgung hinzubringen und vor allem für Kinder in Kindergärten, Grundschulen, auch Reihenuntersuchungen und Ähnliches anzubieten. Mhm. Das war nicht so ihr Interesse und dann haben wir gesagt, machen wir es lieber anders. Wir sind dann nach Nordalbanien, Shkodra, eine wunderschöne Stadt, die sich jetzt so langsam entwickelt, etwas italienischer Flair und auch schön Richtung Gebirge gelegen. Und dort hat der Besitzer des kleinen Hotels gesagt, ich kenne da einen Augenarzt, der vielleicht Interesse hat. Und der kam dann gleich abends und so hat dann das Projekt eigentlich erst richtig angefangen.
Das war dann der Mann eures Vertrauens.
Das war ja, und er war dann auch sehr großzügig. Der war in dieser Zeit gerade politisch tätig, Abgeordneter im Parlament und deshalb nur an den Wochenenden in seiner Praxis. Und er hat uns gesagt, ihr könnt die Praxis kostenlos benutzen.
Nein.
Alle Geräte und seine Arzthelferin hat uns dann geholfen. Die hat von uns ein bisschen gezahlt bekommen, einen kleinen Lohn, aber ohne dass er sich auch irgendwie Referenzen oder irgendwas hätte vorlegen lassen, hat er das gleich so großzügig angeboten.
Mensch, ist das toll. Aber auch spannend, wie so ein Projekt wirklich steht und fällt mit den Menschen, die da so ganz am Anfang stehen und da mitmachen. Ja. Und wie ging es dann ab da weiter, also bis es dann wirklich, sage ich mal, ein laufendes Projekt wurde? Was dann
ja,
auch wurde?
Dann es hat sich so langsam aufgebaut in all den Jahren. Das sind jetzt 5 Jahre, die wir dort sind. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil die Albaner in der Stadt erstmal die privaten Kindergärten uns gezeigt haben, wo es losging, aber dort sind nicht die Armen. Oder jeder bringt sein Neffe und alles möglich, also es waren immer mehr Leute da, die eigentlich gar nicht bedürftig sind, auch nicht deren Kinder.
Also die haben ein bisschen versucht, das auszunutzen?
Nein,
oder haben sie
aber
verstanden, was
sie,
das Anliegen
sie haben sich so verhalten, wie sich ein Albaner verhält. Da kann man ihm gar
sie
keinen
ja
Vorwurf
hart.
Machen. Erst denkt man an sich, dass man mal was bekommt, weil
an die
der
Familie
Staat
auch, ja.
sorgt, es gibt keine Krankenversicherung, der Staat sorgt ja für nichts.
Es gibt keine Krankenversicherung?
Nein,
aber ich habe gedacht, das ist ein sozialistisches System, das zumindest irgendeinen Vorteil haben muss.
Es gibt nach wie vor, es gibt keine durchgängige Krankenversicherung.
Es gibt keine Krankenversicherung,
ja.
Ich bin platt.
Ja, das weiß man nicht in Deutschland und das ist ein ziemliches Drama. Wer kein Geld hat, kann keine Brille sich besorgen, die er dringend bräuchte. Und mit der Zeit habe ich schon geschafft, in Heime zu gehen, wo die Zigeuner sind, also wo Sinti und Roma Kinder sich aufhalten, wo wirklich Arme sind. Man hat es geschafft, mit anderen Organisationen, Caritas und was ist das?
Ja, andere? Beispielsweise Operation Colomba, das ist
sehr viele
wie die Friedenstaube, die kümmern sich
italienische
um die
Organisation.
Von Blutrache betroffenen Familien, also das gibt's immer noch in Nordalbanien. In der Zeit Kommunismus war es stark unterdrückt, aber danach gab es ein Jahrzehnt ziemlicher Anarchie und da ist es wieder aufgebrochen und es führt dazu, dass es eine ganze Reihe von Familien gibt, wo die Kinder praktisch dauernd im Haus oder hinter den Mauern des Grundstücks wohnen müssen, die gar nicht in die Schule gehen können, weil sie sonst in ihrem Leben bedroht wären. Da kommt
was tatsächlich
einmal oder so
immer
pro Woche dann ehrenamtlichen Lehrer hin, um die ein bisschen zu betreuen. Und auch der Staat kann nicht für deren Sicherheit sorgen.
Aber wie, das verstehe ich nicht. Wovon sind die dann bedroht, die Familien und die Kinder?
Ja, also die Blutrache, die geht dann nicht praktisch nur auf den Täter, der irgendjemanden umgebracht hat, sondern geht auf dessen Familie. Und Blutrache bedeutet dort dann auch, irgendein anderes Familienmitglied dafür umzubringen, dass von dieser Familie, von der eigenen Sippe jemand umgebracht wurde. Und deshalb sind dann auch Jugendliche bedroht und frühere Restriktionen aus dem Gewohnheitsrecht, dass Kinder verschont werden, dass Frauen verschont werden und so weiter, die sind jetzt eigentlich werden nicht mehr beachtet. So dass es wirklich auch Kinder bedroht sein können.
Und ist es auch, sag du.
Und das schaukelt sich immer weiter hoch. Die warten dann zur Not Jahre bis.
Weniger.
Ja, also es wird
das
schon
ist
versucht.
Tatsächlich.
Das Interessante ist auch, dass
in Nordalbanien.
Dann
das
keine
ist
Muslims.
Nur in Nordalbanien.
Das sind keine Muslims, sondern das sind Katholiken im Gebirge in Nordalbanien, die dieses alte Gewohnheitsrecht Kanun seit irgendwann 1400, 1500 haben. Die katholische Kirche bemüht sich, da eine Versöhnung zwischen den Sippen hinzubekommen. Manchmal funktioniert es auch, dass dann was gezahlt wird oder in sonstiger Weise irgendwo eine Versöhnung zustande kommt, aber eben nur in manchen Fällen.
Das sind Katholiken, die da so eine krasse Blutrache, so ein Regime praktisch eigentlich untereinander.
Das sind Fäden, die können Jahrhunderte dauern. Dann.
Ja, 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 ja.
Das
und
geht
da
so
sind
weit
halbe Dörfer dadurch ausgestorben.
Das kann ja nicht wahr sein. Und das ist gar nicht so weit weg von hier. Ne?
Ja.
Da denkt man, das ist eine Zeitreise.
Ja, also es gibt
keine Krankenversicherung, kein gescheites Rechtssystem im Grunde. Also ich verstehe auch nicht, dass der Staat da nicht eingreifen kann oder die Justiz, dass die da mal Prozesse auch macht, dass die sozusagen auch ihren Frieden bekommen vielleicht. Ne? Oder weiß er nicht. Also
ja, das gibt schon, aber wenn dann der erste Täter im Gefängnis sitzt, dann können sie sich ja an dem nicht rächen. Und dass jemand lebenslänglich verurteilt wird, das reicht denen nicht aus für die Ausübung der Blutrache. Und dann geht es auf ein anderes Familienmitglied. Es gibt einen ganz berühmten albanischen Schriftsteller, Ismail Kadare. Der ist jetzt 80, glaube ich, geworden, oder schon 9. Ja. Immer mal wieder im Gespräch für den Literaturnobelpreis. Und er hat einen relativ dünnen, aber sehr berührenden Roman geschrieben, Der blutige April, auch ins Deutsche übersetzt. Und das ist ein Roman, wo es um so eine Situation der Blutrache geht. Aber das ist, da könnten wir uns wahrscheinlich die ganze Stunde drüber unterhalten.
Aber, aber ihr seid Thema, an solchen Familien dran, die dann eben von der Blutrache quasi betroffen sind und sich deswegen abschotten.
Ja. Ja, genau. Und das war so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ein Thema. Wie verhalten wir uns in dieser Praxis? Also erst einmal, auf einmal kommen 20 Zigeunerkinder. Vorher waren das gut situierte Leute, 20 Zigeunerkinder oder sogar eben Blutrachefamilien. Und dazu gibt immer wieder jemand vom Dr. Bezi, Kollegin, die hat fotografiert. Und mir, eigentlich wollte ich das gar nicht so groß sagen, wer ist jetzt hier gerade draußen. Aber meine Tochter hat dann gesagt, Moment mal, hier kann man gerade nicht fotografieren. Also man muss da unheimlich aufpassen. Auch wenn man sich dann in diese Richtung begibt, auch mit der Operation Colomba. Also man ist da schon ein bisschen in einer nicht ganz sicheren Position vielleicht mehr.
Haben die euch versucht dann zu vereinnahmen auf irgendeine Art und Weise?
Nein, das nicht, aber man fühlt sich nicht mehr so ganz sicher. Also kein Mensch weiß da so recht, wer beobachtet einen oder was passiert hier eigentlich.
Das ist ja so schon schwer genug, aber dann noch mit der Lage umzugehen, mit der man so gar nicht gerechnet hat.
Ja, also bisher sind wir da recht unbedarft damit umgegangen. Es ist mir erst im Nachhinein so klar geworden, dass das gar nicht eigentlich so gut war, aber es geht.
Gut, uns ging dann so weiter bei uns. Also zunächst waren wir eben nur auf diese Jugendlichen und Kinder vor allem bezogen. Dann hatten wir Kontakt zu einer katholischen Einrichtung in einem kleinen Bergbaustädtchen im Gebirge Fuschares. Das sind deutsche Franziskanerinnen, Nonnen, jetzt ältere Nonne, die da noch die Stellung hält. Die hat von unserer Tätigkeit in Shkodra Kenntnis bekommen und uns einige Kinder geschickt und dann auch gesagt, wir sollen selber mal hochkommen. Dann haben wir dort zuerst
also in die Stadt geschickt.
In diese Fuschares, das ist Bergbaustädtchen, aber der Bergbau ist eingestellt worden. Das heißt, fast alle sind dort arbeitslos oder haben nur etwas Landwirtschaft zur Eigenversorgung. Und wir haben dann gesehen, dass man über die Kinder und Jugendliche irgendwo auch hinausgehen muss und die auch erwachsene Bevölkerung oder irgendwo versorgen muss und haben dann dort eine kleine augenmedizinische Station eingerichtet. Wir haben auch dann Kontakt bekommen zu einem anderen albanischen Augenarzt, einem jungen Augenarzt, der sich dann bereit erklärt hat, da auch mal mitzugehen. Und wir sind ja dreimal im Jahr dort. Und so in der Zwischenzeit macht er immer mal einen Tag Sprechstunde dort.
Geräte sind alle dort.
Ja, fährt 3-4 Stunden, muss er hinfahren und wieder ebenso zurück. Aber das macht er eben, um uns zu unterstützen. Ihn zahlen wir dann auch ein bisschen, weil er ein junger Augenarzt ist und noch nicht so gut situiert ist. Ja, und nachdem wir diese Erfahrung gemacht haben, haben wir dann jetzt in zwei weiteren Städten oder kleinen Städten auch noch so eine Station eingerichtet. Die letzte haben wir jetzt im Anfang Januar im Gebirg eingerichtet.
Also das Projekt ist am Wachsen.
Ja, jetzt ist es dann genug. Also das ist jetzt die dritte, sonst schaffen wir es nicht mehr.
Wow, ihr habt also drei Stationen jetzt insgesamt aufgebaut.
Und die Augenarztklinik in der Stadt.
Also die haben wir nicht aufgebaut, die
aber
benutzen
wir. Aber
die
war schon da,
weil sind wir auch tätig auch.
Also ihr habt eigentlich vier Stationen insgesamt.
Vier Punkte, wo man
Mensch, das ist ja ganz schön viel innerhalb von fünf Jahren.
Und ihr macht es zu zweit?
Oh, nicht zu zweit. Erst einmal ist die Familie kolossal mit reingezogen, also die Kinder nach wie vor. Aber es gibt eine Freundin von mir, die ist Orthoptistin und Augenärztin, die war auch schon mit in Albanien und geht in der Regel einmal im Jahr mit. Die geht jetzt nächste Woche auch wieder mit.
Aus dem Ruhrgebiet.
Dann gibt es einen neuen Augenarzt aus dem Allgäu, der zum ersten Mal mitgeht, der gerade seine Praxis geschlossen hat. Also,
und dann ein weiterer Augenarzt aus der Nähe von Pforzheim, der hat Anfang Januar mit uns die Station eingerichtet.
Und,
also es wächst auch, ja.
Und es gibt ein albanisches Team. Also es gibt den ersten Augenarzt, der potent ist, viel Möglichkeit hat, auch entsprechend finanziell. Und sein Vertreter, der ist eben auch da im Gebirge für uns, wobei der Chef war auch schon dort. Also inzwischen ist es so, dass die Albaner sehr neugierig sind, was wir da machen. Und überhaupt, was du vielleicht vergessen hast, also da es in Albanien so abartig unmöglich ist, eine Krankenversicherung zu haben, der Staat sorgt für nichts, kommt die Hilfe von außen.
Und die Klöster, kommt über Spenden?
Diakonissen, Leute von allen möglichen Organisationen. Ganz viel ist kirchlich, ganz viel. Und das funktioniert ganz gut.
Wie sah es aus mit bürokratischen Hürden? Konntet ihr einfach machen und habt die Leute quasi, wenn ihr den Arzt hattet, der euch unterstützt hat, dann ging das okay? Oder wurde das sonst noch irgendwelche Genehmigungen oder mit auch staatlichen Autoritäten muss man sich ja meistens dann doch wieder rumärgern?
Absolut.
Stichwort Korruption.
Ja, also bisher ging es relativ einfach. Der Augenarzt, mit dem wir zusammenarbeiten, ist ja auch politisch tätig, war mal Abgeordneter, war auch mal kurze Zeit Leiter von einer Behörde, bis dort wegen Korruptionsgeschichten er wieder zurücktreten musste. Also er war wohl nicht selbst betroffen, aber er hat da die, quasi, wie man so sagt, die politische Verantwortung übernommen. Er hat uns dann von der Stadt die Erlaubnis besorgt, dass wir in Kindergärten und Schulen gehen können, um dort zu untersuchen. Die Geräte, die wir benötigen, haben wir immer mit Hilfstransporten mitgeschickt, die von Bayern zu dem Kloster in Foucharès gehen. Das war bisher auch kein Problem. Die waren dann irgendwo hinter der Babynahrung oder sonst was. Da muss ich vielleicht noch anmerken, manchmal ist schon ein bisschen absurd, was da alles dann an Hilfsmaterial hingekarrt wird. Beispielsweise bekommen die immer palettenweise Adelholzer Sprudel. Vielleicht läuft es bald aus oder ähnliches. Pink
das gibt's halt genug.
Crepe oder irgendwas. Und was es jetzt in Albanien wirklich gibt, das ist gutes Wasser, gutes Bergwasser. Das müsste man da wirklich nicht hinbringen. Und damit wird dann praktisch nur Abfall dort noch vermehrt. Aber dann gibt es halt ab und zu Zeitungsberichte, wo dann wieder irgendwo verlautbart wird, wie viel Tonnen von welcher Firma gespendet wurde.
Dann sollte man sich da in seiner eigenen Hilfe, ohne dass es wirklich was bringt.
Ne? Ja, oder Fruchtzwerge. Ja. Furchtbar, wie dann dort die Wege um das Kloster, wo das verteilt wird, dann aussehen. Überall liegt deutsches Verpackungsmaterial.
Zahnbürste wäre wesentlich wichtiger. Zahnbürsten.
Das glaube ich vor allem nach den vielen Fruchtzwergen. Ja. Oh Mann, das ist ja völlig absurd.
Ja, manches ist ein bisschen absurd, ja. Und aber nicht nur bei den Albanern.
Eben, ne?
Ja, aber ich war gewesen bei der Bürokratie und was auch ganz gut läuft, also die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene, also wie wir dann die Räume in unseren Stationen bekommen haben, die haben wir kostenlos bekommen, auch im Zusammenhang mit dortigen Hospitälern, wobei die Hospitälern kaum irgendwas an Versorgung bieten können, weil sie keine Einrichtung haben. Teilweise ist es so, dass ein Augenarzt vormittags im Hospital ist und aber die Leute praktisch nicht behandeln kann und sagt, die Leute müssten nachmittags in seine Praxis kommen, die er auch noch betreibt. Und auch Korruption, ja, wir sind zu klein für Korruption, da sind wir nicht interessant genug, aber wir haben von unseren albanischen Mitarbeitern und Ärzten gehört, dass gerade im Gesundheitswesen die Korruption sehr groß ist, dass teilweise auch gespendete Einrichtungen an Privatkliniken, Privatärzte verschoben wird. Wir haben auch mal versucht, dort mit dem Gesundheitsministerium Kontakt zu bekommen, weil wir Angebote hatten, dort noch mehr Initiativen zu machen, Optikerausbildung zu initiieren. Aber das hat dann nicht geklappt. Wir hatten einen Kontakt zwar über den Rezzo Schlauch, den grünen Politiker, erreicht. Der ist jetzt mittlerweile Honorarkonsul von Albanien in Stuttgart, hat eine albanische Frau und hat uns einen Kontakt verschafft zu einem albanischen Vizeminister, aber das war einer für Städtebau. Der hat in Stuttgart studiert und kann sehr gut Deutsch. Bei dem waren wir auch, der hat uns ganz gute Tipps und so weiter gegeben und hat dann in unserer Anwesenheit versucht, nochmals beim Gesundheitsministerium vorzufühlen. Ja, aber anscheinend sind wir für die nicht interessant. Oder?
Das stieß auf kein Interesse, da habt ihr kam kein Feedback.
Nee. Ja, so recht weiß man nicht, warum. Also, da. Und es war dann so, dass wir, ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen im Untergrund sein. Nicht alles rausposaunen, was man tun will. Eigentlich ist es am besten, man Punkte durch Können, durch Tun und zeigen, ihr habt was davon, eure Kinder sehen besser. Und so läuft es jetzt halt auch. Also es gibt nicht nur eine Untersuchung, es gibt Kontrollen. Die Eltern sehen dann, die Kinder sehen besser. Und auf die Art funktioniert es schon. Ja, man muss dann schon seinen Weg suchen, weil es kann auch was passieren, habe ich so den Eindruck inzwischen.
Vielleicht ist besser unterm Radar.
Ja, also auch. Man muss da aber mit sehr viel Gefühl doch wissen, wie weit kann ich hier gehen? Oder halte ich das lieber, behalte ich es für mich? Aber man steht ja doch in der Öffentlichkeit. Also wir waren auch dort im Fernsehen. Ich war auch dort schon im Radio in Tirana, in der Deutschen Welle.
Ja,
Radio
es gibt Tirana. Immer noch Radio Tirana auf Deutsch.
Echt?
Auf Kurzwelle.
Also man kann auch nichts verheimlichen, was man dort macht. Das ist ja auch eine gute Sache, die sehr, sehr viel Arbeit auch von unserer Seite und auch von der Albaner erfordert. Das Leben hat sich total geändert, seit das Projekt besteht. Also ich will auch nicht sagen, ich muss jetzt verheimlichen, was ich mache. Aber dem Staat gegenüber, der Staat macht es einem schwierig, so muss man sagen. Wir haben aber Erlaubnisse in Shkodra. Also es ist schon so, dass die Albaner selber von uns verlangen, Erlaubnis zur Arbeit zu haben. Überall, wo man ist. Entweder es geht über den Bürgermeister oder über das Kloster. Also man braucht irgendwie der offizielle Weg dann doch.
Dann irgendein Papier mit Stempel.
Ja, man braucht ein Papier mit Stempel. Sonst geht's nicht.
Und Na, ihr kennt ja auch ein paar jetzt nicht ganz unbekannte Leute. Das ist vielleicht auch sowas wie noch ein gewisser Schutz.
Ja, ja. Man muss nur wirklich aufpassen, welche Wege man sinnvoll geht.
Dass man sich nicht mit die falsche anlegt.
Genau.
Stichwort zu der Arbeit genau. Ich weiß nicht genau, was eine Orthoptistin so genau macht.
Das weiß fast keiner, ja. Der Beruf ist sehr unbekannt, den gibt es auch noch nicht so lang. Wurde in England erfunden, Ende 40er Jahre. Eine Orthoptistin, also ich war sehr lange an der Augenklinik Tübingen. Man untersucht entweder Kinder oder auch Erwachsene, die Probleme haben mit der Augenstellung, die schielen, oder nach Autounfällen, die irgendeine Verletzung mit resultierenden Doppelbildern, gibt es ganz viele. Es gibt auch viel ältere Leute, die doppelt sehen, aus verschiedensten Gründen. Eine Orthoptistin ist eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine Ergänzung zu der augenärztlichen Tätigkeit, weil es doch ein großes Gebiet ist, so diese der sensorische Blick aufs Auge. Wie arbeiten die Augen zusammen und wie gut ist die Sehkraft? Und das ist so ein bisschen mein Hobby geworden, Sehkraft rauskitzeln. Also den Kindern richtig ein gutes Sehen vermitteln, und das ist oft halt mit viel Mühe verbunden. Die Kinder, die kann man nicht einfach mit Gläser besser, schlechter, da muss man tropfen, da muss man ausmessen, da muss man sie fragen, was ist jetzt und so. Und man braucht auch einen gewissen Mut dann zur Entscheidung, weil es gibt ja direkte Kontrolle. Wenn das Kind die Brille nicht trägt, dann ist vielleicht was nicht richtig, oder? Die Eltern sind sehr misstrauisch oft, besonders in Albanien, besonders wenn es sich um Mädchen handelt. Die brauchen da eigentlich keine Brille. Das ist ein Makel. Die sollen einfach gut aussehen. Aber ja, also meine Arbeit dort ist jetzt schon eher die Brillenversorgung, weil das ist die Basis. Natürlich gibt es dort auch Kinder mit anderen zusätzlichen Augenproblemen, Schielen und so weiter. Das betreuen wir natürlich auch. Problematische Sachen, da findet man Kontakt zu Augenärzten oder Klinik in Tirana. Also es hört nicht mit der Brille auf. Es ist schon eine ganz umfassende Versorgung. Alles andere wäre ja gar nicht sinnvoll.
Vielleicht muss man auch noch ergänzen, wenn Kinder weitsichtig sind, dann sehen sie eigentlich nicht auf keiner Distanz scharf. Und wenn ein kindliches Auge in der Kombination mit dem Gehirn es nicht lernt, scharf zu sehen, dann bringt es später, wenn es ausgewachsen ist, es nichts mehr, da irgendeine Brille hinzutun, sondern da kann man keine Korrektur mehr hinbekommen. Und je früher man das macht und das Auge und Gehirn eben lernt, scharf zu sehen, desto besser und einfacher ist es. Und deshalb ist es eben sehr wichtig, schon im Kindergarten ein Screening zu machen, also die Kinder rauszufischen, die eine Brille brauchen, und die gleich zu versorgen. Bei uns funktioniert das so einigermaßen über die Untersuchungen beim Kinderarzt, die dann weiterschicken, aber dort ist es eben nicht so, und vor allem fällt es dann überhaupt nicht auf, wenn nur ein Auge betroffen ist. Und wenn dann das gute Auge in späterer Zeit durch Verletzung beispielsweise ausfällt, dann kann man nichts mehr machen. Und deshalb ist es halt wichtig, dann das schwachsichtige Auge schon in Kindesalter auch irgendwo zu 100% zu bringen.
Wie kriegt ihr das raus? Wie kommt ihr daran? Auch an die Kinder, wenn das eben die Eltern versuchen zu verhindern, vielleicht die Kinder manchmal sogar selber?
Also über Kindergärten oder Grundschulen. Und wir haben da ein mobiles Gerät. Ich meine, so hat das Ganze angefangen. Da haben wir dann erstmal Geräte für so 5.000 Euro etwa gekauft, vor 5 Jahren. Damals haben wir natürlich niemanden gefunden, der uns finanzielle Unterstützung gegeben hätte, denn wenn man noch nicht tätig ist, kann man noch nichts vorweisen. Und deshalb habe ich dann erstmal den Verein gegründet und dann haben wir aus dem eigenen Geld einen Kredit an den Verein gegeben und irgendwann, als man dann was vorzuweisen hatte, kamen dann die Spenden und dann konnten wir den Kredit wieder zurückzahlen.
Ihr geht quasi in Kindergärten und messt, dann müssen alle da durch.
Muss man ein bisschen genauer erklären. Ja. Also das ist ein klassisches Screening im Augenbereich. Da gibt es inzwischen verschiedene gute Geräte, die in einem Bruchteil von einer Sekunde, das ist so der erste Schritt praktisch, ein Gerät, das hält man in der Hand, das hat so ein Lachtgesicht und macht ein Quietschton, wenn man drauf drückt und schon hat man die Messung der Brechwerte der Augen erhalten. Beide Augen miteinander.
So schnell geht das?
Ja, das geht ruckzuck. Und das ist eine tolle Sache, weil die Zahlen, die geben aus, also da gibt es dann Grenzwerte und wenn die überschritten sind, weiß man, oho, da muss man was machen, da muss man nachuntersuchen, da muss man tropfen. Aber das eine Gerät, das ist ein Teil des Screenings. Das zweite ist immer Sehkraft. Einäugig, wird abgeklebt mit einem internationalen Sehtest, das sind 4 Figuren, ganz einfach. Die Kinder müssen gar nichts sagen, aber inzwischen wissen wir auch die Symbole, wie sie auf Albanisch heißen, aber da gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, das anders zu benennen. Also es ist ein ganz klarer Sehtest, wird einäugig gemacht und dann guckt man immer noch die Augenstellung an, jedenfalls wenn Fachkräfte dabei sind und prüft das räumliche Sehen. Aber das geht ganz schnell, das dauert keine 10 Minuten pro Kind.
Also weniger. Also wir schaffen schon 100 Kinder am Vormittag mindestens in der Schule.
Und da ist dann ein Team unterwegs, sind Albaner mit uns. Da gibt es die ganzen Namen, alles wird dokumentiert, jeder hat einen Namen, hat eine Nummer. Die Nummern sind fortlaufend geführt, das sind jetzt
um die 6.000
oder so. Das muss man ja wiederfinden, da muss man ja einen Befund eintragen. Im Moment ist das alles noch mit Papier, was eine ziemliche Katastrophe bedeutet, weil es wird auch mal wieder was verschlampert und so. Unser Sohn ist gerade dabei, an der Uni Augsburg läuft eine Arbeit über, wie kann man die ganzen Daten digitalisieren, wie haben wir einen Zugang, wie hier praktisch. Das kommt.
Aber das ist ja schon ganz schön systematisch und man kann da viele erfassen und bei denen, wo dann quasi Auffälligkeiten sind, da guckt man dann weiter.
Da sagt man sofort, die Kindergärtnerinnen, die 10 Kinder müssen erscheinen und die werden da in der Regel gebracht.
Und dann gibt es eine individuelle weitere...
Und dann werden die Kinder getropft, dann wird genau untersucht, dann wird überlegt,
was
welche
heißt
Brille...
Tropfen?
Augentropfen, damit die Pupille weit wird und die Linse nicht mehr Eigenarbeit leisten kann, was die Kinder sonst automatisch machen. Also das muss ausgeschaltet werden. Man muss die objektiven Werte ermitteln und sich dann überlegen, wie korrigiere ich hier. Gibt es noch eine Schiele dazu, das ist ein bisschen anders. Also da hat man Erfahrung.
Und wie viele Tage so im Jahr ungefähr sind Sie selber dort unten? Ungefähr,
ja, ich bin bis jetzt immer dort dabei gewesen, also seit 5 Jahren.
Sie sind immer da eigentlich?
Nee.
Also bei jedem Einsatz. Bei jedem Einsatz war ich dabei.
Einsätze
ach so, ich
im
Jahr.
Ja. Normalerweise, letztes Jahr hatten wir 4 und sind immer so 1 bis 2 Wochen.
Ich bin jetzt 2 Wochen dort.
Im Mai jetzt.
2 Wochen. Aber wir schaffen dann praktisch auch jeden Tag. Samstag, Sonntag. Ja, dort in Albanien gibt es nicht wirklich ein Wochenende, so wie bei uns.
Und das ist dann Ihr Urlaub oder euer Urlaub?
Nein, das ist nicht Urlaub. Also ich bin ja jetzt freiberuflich oder schon immer eigentlich nach der Augenklinik. Mein Mann arbeitet als Jurist, das ist ja was ganz anderes, aber... Er muss dann schon seinen Urlaub dran geben, ja, aber nicht der ganze. Das ist das Gegenteil von Urlaub.
Ja, aber wenn die Praxis zu ist oder eben, ja. Ne, man hat dann so nur so und so viele Urlaubstage und irgendwann muss man sich auch erholen.
Also durch dieses Projekt komme ich jetzt in Tübingen bei meiner Arbeit. Ich bin seit 27 Jahren mit einer Augenärztin zusammen in der Praxis. Wir haben eine riesen Kindersprechstunde aufgebaut. Aber es ist eben nicht nur mit Kindern zu tun. Das ist schon wirklich das Problem gerade. Aber es ist halt immer so eine Gratwanderung. Wie kriegt man es hin? Mhm. Es geht schon.
Nochmal zur Versorgung in Albanien. Wenn dann Brillen nötig sind, wo kommen die her?
Ja. Die werden in Albanien angefertigt, das können sie ganz gut. Und zwar ist es sogar so, dass oft die Augenärzte in der Lage sind, die haben ein Schleifgerät,
die machen das selber.
Oder jemand ja anderes in der Familie, der da eingelernt macht, ist. Ja,
ja es muss auch die Augenklinik, also die Praxis in Shkodra, ist eine sehr schöne, große. Das ist dann auch im Gang alles bestückt mit Brillen. Da kann man sich auch die Brille raussuchen. Dann wird die gleich angefertigt. Man hat aber auch natürlich das Recht, woanders hinzugehen. Es gibt in der Stadt 20 Optikergeschäfte. Die machen das auch. Aber alles kostet Geld. Unsere haben meistens kein Geld. Und deshalb ist Daika da. Wir zahlen die Brille natürlich.
Ach, Sie zahlen die Brille?
Natürlich, ja.
Aber die kommen doch wahnsinnig teuer,
ja,
oder?
Also wir haben sehr viele Gestelle gespendet von Optikketten oder auch teilweise einzelnen Optikläden. Und wir haben auch über 1000 gebrauchte Brillen schon
2000
inzwischen bekommen. Die werden alle ausgemessen und in eine Art Brillenbank eine Excel-Tabelle reingelesen. Und dann haben wir jetzt auch noch ein Programm, um da möglichst passende Brillen dann rauszufinden. Und manchmal können wir dann Brillen vermitteln, aber es sind natürlich viele Faktoren, die zusammenkommen müssen, dass dann eine gebrauchte Brille passen kann. Das ist ja dann nicht nur die Gläserstärke, sondern auch die Größe der Brille. Und dann gibt es auch solche Damenmodelle, die man also auch in Albanien dann keinem Mann zumuten kann und umgekehrt. Das gibt es natürlich auch, aber da versuchen wir natürlich schon. Ja, das sind ja große Werte, die irgendwo da liegen, wenn die so viele gebrauchte Brillen da möglichst was zu vermitteln. Und wo es relativ gut geht, das ist für ältere Leute dann Lesebrillen. Also da ist auch Bedürfnis, gerade im Gebirge, die haben keinen Zugang,
kein
da gibt es auch keine Optiker.
Ehrlich?
Und die Leute sind schon unheimlich froh, wenn sie dann wieder was lesen können. Oder bei Frauen, die dann wieder nähen können oder so, die vorher einfach keine Nahbrille hatten.
Das ist ja kaum zu glauben, so was Einfaches wie eine Lesebrille, die man hier teilweise für 3 Euro bei einem Discounter bekommt, was man natürlich nicht kaufen darf, aber trotzdem. Und woher bekommen Sie Ihre gebrauchten Brillen? Sind das einfach Spenden? Oder
ja, wir haben da Aktionen gemacht. Also ich arbeite beim Regierungspräsidium hier in Tübingen. Da habe ich mal einen Aufruf gemacht und auch in Stuttgart beim Regierungspräsidium oder Landratsamt, die haben mal eine Kiste aufgestellt.
Sie können gerne auch hier einen Aufruf mal kurz machen, wenn Sie möchten. Ne?
Ja, jetzt haben wir so viel. Also jetzt,
das ganze Haus ist voller Brillen.
Ja, und auch in Albanien.
Das ganze Haus.
Die Verwaltung der Brillen, das soll ja auch nicht zu viel Zeit kosten. Und da hat dann aus dem Haufen der vielen Brillen dann schnell die rauszusuchen, die man brauchen kann. Teilweise sind Brillen gemacht bei Entwicklungshilfeprojekten mit Art Wühltisch, wo die dann drauf liegen und jeder guckt, ob irgendeiner passen könnte.
Oh,
und das macht natürlich keinen Sinn. Also das muss man dann schon sorgfältig und seriös machen.
In dem Zusammenhang sind wir auch schon von der 1-Dollar-Brille-Organisation angefragt worden, ob wir da Bedarf hätten. Aber da habe ich ganz glatt abgelehnt, weil das ist für Kinder keine Lösung. Also Kinderbrillen müssen exakt stimmen. Hier braucht man ein ganz scharfes Bild. Wenn das nicht klappt, dann kann man es gleich bleiben lassen. Also das muss richtig gut sein. Mit Zylinder in der richtigen Achse. Und 1 Dollar hat normalerweise keinen Zylinder.
Mhm,
also das ist, es richtet sich nicht eigentlich an die Kinder zuerst.
Da geht dann auch nichts mit gebrauchten Brillen, sondern wenn
so exakt sein. Wir haben schon einige Kinderbrillen auch gebraucht, aber da ist das Problem, dass die halt oft ziemlich ramponiert sind.
Ja. So wird aus für eine Notsituation eine Weile, bis die andere da ist. Aber was mir dazu einfällt, ist noch, also es gibt in Albanien immer wieder, besonders in den armen Gegenden auf dem Land, tatsächlich Leute, die sowieso einäugig sind und das einzige Auge nicht versorgt ist, zum Beispiel, weil es kurzsichtig, also eine Brille bräuchte, kurzsichtig von einer Dioptrie bedeutet in 5 Meter nur 10% Sehkraft und so weiter. Oder eine Weitsichtigkeit. Und da ist dann relativ leicht, eine Brille aus unserem Fundus zu finden, weil es muss nur ein Auge passen.
Und warum sind die Leute teilweise dort nur einäugig?
Ja, Verletzungen beispielsweise, Unfälle. Also das kommt. Gerade auch in
immer wieder vor.
Handwerk oder
auch Schälen. Ein Schälen unbehandelt ist eine hochgradige Sehschwäche da. Also das findet man, ja.
Das kann man sich hierzulande eigentlich gar nicht vorstellen.
Dass es nicht versorgt wird.
Und das ist tatsächlich einäugig. Ich meine, gut, klar, wenn man irgendeine Augenentzündung hat, die man nicht behandeln kann, ist man da natürlich schnell.
Vielleicht noch eine Erweiterung, die sich jetzt in diesem Jahr ergeben hat. Es ist ja auch bei uns oft so, dass Optiker und Hörgeräte zusammen sind. Und so war es dann auch hier in Tübingen in einem Geschäft. Da hat dann eine Hörgeräteakustikerin Interesse gezeigt. Und in der Einrichtung, in der wir sind in Albanien, das ist ein Internat für Hörgeschädigte. Und eine Schule für Hörgeschädigte. Wir waren zunächst dort, weil die natürlich
sehr
auch
berühmt.
Augen haben und Brillen brauchen können. Aber dann hat sich das angeboten, dass diese Kollegin dorthin geht, die war jetzt vor kurzem das erste Mal dort, hat auch von der Industrie für einige tausend Euro Ausrüstung und Hörgeräte gespendet bekommen, hat auch gebrauchte Hörgeräte, da muss man natürlich sehr viel reinigen und mit Batterien und so weiter, ist ein bisschen aufwendiger als bei den Brillen und das war eine tolle Aktion, steht jetzt gerade in unserer Homepage der ganz
Sie
aktuelle
zurück,
Bericht drin,
aktuell.
Also bei www.daika.de kann man sich's anschauen, wie jetzt unser Projekt über die Augen hinaus jetzt auch noch Richtung Ohren geht.
Also albanische Kinderohren.
Daika.de, ihr finanziert euch über Spenden, natürlich über eure eigene unbezahlte Arbeitszeit. Aber muss man das nochmal erwähnen, wie man da am besten das jetzt unterstützen kann?
Ja, also wir machen manchmal irgendwelche Konzerte oder auch mal Filmmatinee, wo dann Spenden reinkommen. Wir haben auch einige Partnerorganisationen, beispielsweise die Martinskirche in Tübingen, unterstützt uns seit diesem Jahr. Es gibt in Stuttgart eine Ein-Zehntel-Stiftung, die sich auch so kleine lokale Projekte aussucht, die unterstützt werden. Der Lions Club in Tübingen unterstützt uns. Also wir haben da einiges und dann gibt es auch immer wieder Privatspenden. Ja, aber also wir geben nicht nur unsere Urlaubszeit hin, sondern wir zahlen auch unsere Flüge und das Hotel selber. Allerdings können wir es dann von der Steuer wieder absetzen.
Und wenn man an euch spendet, dann ist es natürlich kriegt man da auch eine Steuerbestätigung.
Ja.
Ihr seid gemeinnützig auch.
Genau.
Und das Spendenkonto steht auf eurer
Homepage. Steht auf der Homepage,
daika.de.
Ja.
Deutsch-Albanische Initiative Kinderaugen. Den Namen, der war von Anfang an?
Ja, ich habe was gesucht, wo es diese Abkürzung noch nicht so gibt. Daika ist eigentlich nur als Hundename sonst bekannt. Und man kann es gut aussprechen. Und die Homepage war noch nicht besetzt und auch die E-Mail-Adressen waren noch nicht besetzt. Und so kam das dann zu diesem Namen.
Perfekt. Und seit 5 Jahren wächst es und ist erfolgreich. Ja. Und ihr steckt da Herzblut und ja auch viel Fachwissen einfach auch rein.
Ja.
Löblich.
Sehr beeindruckend, tatsächlich. Dankeschön. Man kann Tolles mit seiner Zeit anfangen.
Dankeschön, ja, ja.
Und die ganze Familie nochmal für neue Herausforderungen.
Obwohl ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, wie oft ich schon davor stand, kurz davor alles hinzuschmeißen.
Echt, wieso?
Oft. Das, so dieses Resümee, das ist jetzt dann sehr positiv am Ende rausgekommen. Aber der Weg, bis es so weit wie jetzt schließlich steht, der war echt hart und steinig und auch immer wieder. Ja, ein Schritt zurück. Es war auch mit viel Enttäuschung verbunden. Also
ja, bis dahin, dann wird ein teures Gerät dort transportiert und nicht richtig arretiert, sondern nur mit einem Tesa festgeklebt und dann funktioniert es halt nicht mehr. Und,
aber es waren schließlich immer unsere Kinder, die gesagt haben, also das erste Mal oder das zweite Mal bin ich mit meinem Sohn gereist und wir mussten dann bis nachts um 12 die ganzen Daten da reinbringen und so. Ich habe zu ihm gesagt, Mensch Wolfel, ich will das so gar nicht. Dann hat er gesagt, du hast das Velo und jetzt musst du es machen.
Und wenn die Kinder, die Eltern erzählen.
Immer die Kinder waren es, auch als meine Tochter jetzt vor kurzem dabei war, habe ich gesagt, Menschenskind, also irgendwie. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das eigentlich will und so weitermachen will. Aber sie hat gesagt, du, jetzt kann man nicht mehr aufhören, jetzt muss man weitermachen.
Jetzt also, hat man auch Partner dort, die natürlich enttäuscht wären, wenn man aufhören würde. Das ist klar, da hat man jetzt
also
irgendwie
man muss
Erwartungen geweckt.
Ja. Man muss seine Enttäuschung, die immer wieder da ist eigentlich, hintanstellen, damit ich die anderen, die so dranhängen, nicht noch mehr enttäusche.
Fürs große Ziel.
Das ist's.
Wow.
Und das ist eigentlich das Motto. Anders geht's nicht.
Ist aber auch toll, dass die Familie da so zusammenhält und ihre Kinder sie jetzt auch unterstützen.
Ja, es wird immer schwieriger. Unsere Tochter ist jetzt echt mit dem ersten Job und auch noch in der Schweiz. Aber ich weiß ja, wo sie wohnt.
Also. Vielen Dank, dass ihr da wart, Elfriede und Dietrich Kratsch und Jus Kratsch.
Wir danken für die Einladung.
Sehr gerne.
Sehr schön.